Herzlich willkommen in meinem Podcast Happy Working Mom, dein Podcast rund um Kind, Karriere und Kollaps mit wirksamen Überlebensstrategien für deinen Alltagswahnsinn. Mein Name ist Selina Furter und ich bin Coach, Mentaltrainerin und stolze Mama einer süßen Tochter. In meinem Podcast bekommst du jede Woche sofort umsetzbare Coaching-Tools an die Hand, Inspirationen von anderen Working Moms und viele Nuggets zu den Themen Entspannung, mentales Training und alltagstaugliche Strategien für dein Wohlbefinden als Working Mom. Lass uns kein Blatt vor den Mund nehmen und über alles sprechen, was dich bewegt. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Happy Working Mom Podcast. Heute habe ich erneut einen ganz besonderen Gast bei mir, Lena Wiese, Therapeutin mit einem Hintergrund in systemischer Arbeit, Familienaufstellung und körperorientierter Therapie. Lena war bereits bei mir im Podcast und hat uns mit ihrer Expertise und ihrem Ansatz begeistert. Heute tauchen wir in ein Thema ein, das wohl jede berufstätige Mutter und eigentlich alle Menschen betrifft, die Beziehung zu unseren eigenen Eltern. Wie beeinflusst sie uns? Welche Prägungen tragen wir weiter? Und wie können wir bewusster mit den Herausforderungen umgehen, die daraus entstehen? Also freut euch auf ein Gespräch, das euch nicht nur zum Nachdenken anregt, sondern auch wertvolle Impulse für euren Alltag bereithält. Herzlich willkommen, liebe Lena. Schön, dass du da bist.
Ganz herzlichen Dank, Selina. Vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast.
Sehr gerne. Ich finde ja dieses Thema Beziehung zu den eigenen Eltern total spannend. Und vor allen Dingen, seit ich selber ja Mama bin, beschäftigt sich man sich dann ja noch mal intensiver miteinander, mit dem Thema. Und deswegen würde ich gerne mal mit diesem Thema einsteigen, wie unsere Eltern uns prägen. Also die haben uns ja nun mal geprägt oder andere wichtige Bezugspersonen, bei manchen sind es ja nicht die leiblichen Eltern. Aber wo beginnt so unsere eigene Geschichte? Wie erkenne ich denn, was wirklich sozusagen mein Weg ist? Das finde ich irgendwie, das ist eine ziemlich große Frage, aber vielleicht hast du da irgendwie einen Impuls.
Was ist da unser Weg? Also ich fange einfach mal an, dass es ohne Stolpersteine im Leben ja nicht geht. Und diese Stolpersteine, über die wir manchmal größer stolpern und manchmal nur eine kleine Stolperbewegung ist und man sich noch gut abfangen kann, sind so Hinweise darauf, wo wir Möglichkeit zum Wachsen haben. Und wo wir tatsächlich, das sind so die Hinweise darauf, wo tatsächlich vielleicht in der Vergangenheit unsere Familie uns einen Auftrag mitgegeben hat. Und die Frage ist eher, welchen Auftrag haben wir mitbekommen, den wir in unserem Leben lösen möchten oder der uns zu einem glücklicheren Leben führt, möglicherweise. Genau, also es gibt natürlich auch Rahmenbedingungen, die es manchmal schwerer machen und manchmal auch leichter. Nichtsdestotrotz, sage ich mal, nehmen wir ganz viel mit von unseren Eltern, vom Bindungsverhalten. Aber wir lernen auch ganz viel aus der Gesellschaft, ne? Wie sind die Rahmenbedingungen, in denen wir aufgewachsen sind? Es ist ein großer Unterschied, ob wir zum Beispiel in welchem Land wir sozialisiert sind, was gibt es da für Rahmenbedingungen, um wachsen zu können, um sich fortbilden zu können, um stabile Bindungen eingehen zu können? Sind die durch Flucht oder möglicherweise Unterbrechung, weil Arbeitsbedingungen nicht so gegeben sind, durch viel Fluktuation auch gegeben oder möglicherweise ist es auch wichtig hinzugucken, ja, nicht nur die Gesellschaft, sondern wie haben uns auch unsere Peer Groups, unsere Beziehungen außerhalb unseres familiären Kontextes geprägt. Ne? Wo sind wir aufgewachsen? Was hat uns umgeben? Das sind ganz wichtige Rahmenbedingungen, die da auch so mit reinspielen.
Ja, voll spannend. Und häufig bekommen wir irgendwie so unser kleines Päckchen auch mit, ne? So irgendwelche Überzeugungen, die wir so durchs Leben auch tragen, die irgendwie durch das Elternhaus vor allem erstmal auch so mitgegeben werden. Und wie können wir diese Sachen irgendwann mal vielleicht, wenn wir uns dessen bewusst sind, hinterfragen und uns auch selbst erlauben, neue Perspektiven vielleicht auch auf Familie und Partnerschaft zu entwickeln?
Also ich als Systemikerin bin tatsächlich systemisch ja geschult und dadurch weiß ich auch, dass das Genogramm eine gute Möglichkeit ist, um auch verdeckte Manchmal geht es um Familiengeheimnisse, manchmal geht es aber auch um verdeckte Aufträge, die uns im Alltag gar nicht bewusst sind oder im alltäglichen Umgang miteinander. Ne? Also jede Generation, man übernimmt ja auch von Generation zu Generation möglicherweise auch gewisse Verhaltensweisen und Muster, Familienmuster. Und wenn man die tatsächlich aufdecken möchte, bietet sich dieses Genogramm an. Da hat der heißt Bones, der hat 76 oder 78 dieses Genogramm entwickelt. Und das ist sehr spannend hinzugucken. Also welche zum Beispiel auch Jahresereignisse wiederholen sich immer wieder. Welche Krankheiten sind sehr vordergründig in Familien. Also da finde ich auch, ist es interessant, meinen Blick drauf zu werfen. Das könnte sehr hilfreich sein, zum Beispiel auch wiederkehrende Muster aufzudecken für sich und dann auch zu überprüfen, ne? Wie kann man das in seinem eigenen Familienleben, weil du ja auch davon gesprochen hast, dass du jetzt auch als Mama nochmal so auch eine ganz andere Perspektive auf vielleicht gewisse Dinge hast und auch Themen. Und kreiert man sozusagen mit seinen eigenen Themen und den Themen des Partners, vermischt sich das und dann entsteht schon wieder was Neues, ne?
Ja, spannend.
Und dann sind das so interessante Hinweise, ganz oft auch zu gucken, so, was begegnet mir da eigentlich? Welche Themen im Alltag, in der Bindung und Beziehung zu meinem Partner, zu meinem Kind? Manchmal macht man es ja genau entgegengesetzt zu dem, wie man es gelernt hat. Ne? Ich habe mich auch in meiner also in der Ausbildung auch viel mit meinem Beziehungsverhalten auseinandergesetzt. Und ich kann sagen, dass es schon sehr hilfreich ist zu gucken, so welche Beziehungsmodelle bieten uns unsere Eltern an, was haben wir als hilfreich empfunden und wo braucht es vielleicht noch eine andere Form. Man kann ja auch Beziehung immer wieder für sich selbst und eigen gestalten, so wie halt auch Familie man selbst gestalten. Und ich glaube, wenn man sich diese Freiheit ganz oft vergegenwärtigt und sich bewusst macht, ich muss es nicht so fortführen, wie mir das vorgelebt worden ist, sondern ich darf es anders machen, so diese Erlaubnis zu haben, es neu zu gestalten. Und dann man, glaube ich, in so einen neuen Spielraum, wo diese Zweiten zwischen Sozialisation von einem selbst wieder was Neues entstehen lassen kann.
Ich fand es gerade so schön, wie du gesagt hast, die Familie Beziehungsmuster anbietet. Das ist so irgendwie genau. Ja, das ist, macht auch diese Wahlfreiheit irgendwie deutlich, ne? Dass man halt nicht so in diese alten Fußstapfen sozusagen wieder reintreten muss. Und dieses Genogramm, was du angesprochen hast, das ist dieses, wo man so eine Art Stammbaum aufzeichnet und die Beziehungen untereinander, ne? Und dieses wo man so bestimmte Symbole für, keine Ahnung, alles Mögliche hat, ne?
Genau.
Ja, spannend. Genau, kann
Genau,
man
das
auf
ist
jeden Fall
ein
mal
wichtiges
googeln.
Element in der systemischen Arbeit, um tatsächlich auch.
Ja.
Ja, definitiv. Also das kann ich jedem auch für einen selbst mal so mitgeben, zu gucken, wie ist denn eigentlich mein Stammbaum? Wo gibt es Wiederholungen? Wie war überhaupt die Beziehung meiner Eltern zu ihren Eltern? Also wie haben die Bindung erfahren, ne? Und wie haben die versucht, es möglicherweise auch anders zu machen? Oder wo haben sie es ähnlich gemacht? Das finde ich immer noch mal eine spannende Angelegenheit, gerade so im Hinblick auf, also ich merke das an mir selber, an fortschreitenden Alter noch mal anders auf das Leben meiner Eltern zu blicken. Was hat sie eigentlich so begleitet und was hat sie so werden lassen, wie sie sind? Und mir dann natürlich auch gewisse Werte mitgegeben. Wo kommen die her? Was ist der Ursprung dessen? Und das trägt auch ganz viel dazu bei, so nochmal einen anderen Bezug zu der eigenen Identität zu bekommen. Und das ist sehr hilfreich, um bei sich anzufangen, also bei dem eigenen Selbst.
Ja. Nun tragen ja viele von uns eben auch diese Rucksäcke auch mit, ne, so emotionale Rucksäcke, die aus der Kindheit schleppt man so mit sich rum, ziemlich unbewusst meistens, bis man irgendwann noch anfängt, vielleicht sich damit zu beschäftigen und vielleicht dieses Genogramm auch mal zu nutzen. Kann man denn irgendwie erkennen, was einen tatsächlich noch belastet und wenn ja, wie?
Also wie ich das ja schon gesagt habe, manchmal wiederholen sich Themen einfach. Zum Beispiel Bindungsabbrüche oder Beziehungsabbrüche. Es wiederholen sich möglicherweise auch Themen. Also es gibt einmal die vertikale Vermittlung von Beziehungsmustern, nennt man das in dieser Genogrammarbeit, und einmal die horizontale Vermittlung. Und genau, und manchmal ist das so, dass auf der einen Ebene, also bei der horizontalen Vermittlung, aktuelle Belastungen sehr deutlich auch erkennbar sind. Und wenn diese zu groß sind auf dieser horizontalen Ebene, kann das zu Dysfunktion in der Familie führen. Also das heißt, es braucht dann nochmal einen geschärften Blick darauf, wo sind die Ressourcen der Familie und was ist vielleicht hilfreich, um diese Dysfunktion nicht so groß werden zu lassen? Genau, also bei Ängsten ist das so, wenn man zum Beispiel auf der vertikalen Ebene eine Angstprägung in der Familie hat, aus irgendwelchen Gründen, und zum Beispiel eine junge Mutter, die selbst mit ihrer eigenen Mutter eine problematische oder eine problembelastete Beziehung hat, kann tatsächlich dann, wenn es zu großen Stressfaktoren auf der horizontalen Ebene kommt, also Umbrüche, also was habe ich mir noch aufgeschrieben, Veränderungen im Familienzyklus zum Beispiel oder Schicksalsschläge, wenn es da zu Einbrüchen oder zu Belastung kommt, können sich diese Ängste wiederholen in dem eigenen Verhalten zum eigenen Kind. Also das heißt, da tatsächlich auch sorgsam darauf zu achten, wenn es solche Dysfunktionen schon mal gegeben hat in einer Familie oder Erscheinungsformen von Krankheiten oder Symptomen, dass man da besonders auch achtsam ist, so wenn es dann zu stärkeren Belastungen kommt, an der einen oder anderen Stelle, wo man da so einen sensiblen Punkt hat, wie zum Beispiel der eigenen Beziehung zur Mutter. Und daran kann man schon feststellen, dass es da so einen Rucksack gibt, der ziemlich gefüllt ist, wo es Themen gibt, die zu bearbeiten sind.
Ja, ich glaube, da geht auch niemand irgendwie aus seiner Kindheit raus, ohne dass da irgendwas drin ist. Also selbst wenn Eltern sehr bewusst sind und sehr, keine Ahnung, aufmerksam, liebevoll sind, dann gibt es immer irgendwas, glaube ich, was da drinnen bleibt, was ja auch okay ist, ne? Wir sind ja kein weißes Blatt irgendwie. Wir werden vielleicht als weißes Blatt geboren, aber wir werden ja auch im Laufe des Lebens irgendwie beschrieben, erfahrener, reifer. Und das ist ja auch gut so. Und wir müssen ja auch lernen, mit bestimmten Dingen auch umgehen zu können, damit einfach diese eine gewisse Resilienz vielleicht auch geschult wird, um eben den Alltag auch bestehen zu können, ne? Also ich meine, es bringt ja nichts, wenn ich mein Kind irgendwie so in Watte packe und sie dann den ersten Konflikt mit ihren Freundinnen hat und überhaupt gar nicht sich zu helfen weiß, ne? Ab einem bestimmten Alter, sage ich jetzt mal, ne? Wenn die noch sehr klein sind oder sowas, kann man vielleicht da noch anders mit umgehen. Aber jetzt, meine ist ja jetzt in der Schule, da muss sie eben selber mit diesen Sachen auch umgehen können, ne? Also, das sind so Sachen, glaube ich, ja.
Also ich kann zum Beispiel aus anderen Arbeitskontexten auch berichten, dass natürlich für Kinder, die zum Beispiel aus prekären sozialen Lebensverhältnissen kommen, es unglaublich schwer ist, da auszubrechen. Es gibt ja Familien, die über Generationen Sozialhilfe beziehen müssen oder angewiesen sind darauf, Unterstützung, staatliche Unterstützung zu beziehen. Und Es ist jetzt nicht die Häufigkeit, aber es gibt tatsächlich Kinder, wenn sie resilient genug werden und Unterstützungsfaktoren im sozialen Umfeld erfahren, ne? Das müssen nicht immer die Eltern sein, das können Freunde sein, das kann ein gutes soziales Umfeld sein, was außerfamiliär stattfindet, können diese Kinder tatsächlich ausbrechen und tatsächlich diesen Ausstieg aus diesen prekären Lebensverhältnissen schaffen, wenn sie zum Beispiel eine höhere Schulbildung erlangen. Und da erlebe ich tatsächlich auch Sozialarbeit und sozialpädagogischen Hilfen als oft hilfreich. Ich hatte in meiner Biografie auch eine Frau an meiner Seite, die mir in einer ziemlich schwierigen Lebensphase mit ganz viel Humor viel Kraft gegeben hat. Und mit der habe ich auch immer noch Kontakt. Und das ist zum Beispiel eine Ressource, auf die bin ich ganz bewusst erst gekommen, als ich tatsächlich auch meine Ausbildung zur Therapeutin gemacht habe und da nochmal einen gezielten Blick drauf geworfen habe. Ja, was gab es denn doch noch für Personen und Menschen in meinem Leben, die eine ganz stützende, hilfreiche Funktion hatten? Also es muss nicht immer die Familie sein. Es können auch Menschen außerhalb der Familie sein, die unglaublich viel Kraft spenden. Und wie so kleine Leuchttürme sind, an denen man sich so orientieren kann.
Sehr, sehr schön. Hast du da auch aus deiner Erfahrung Menschen erlebt, die aus so, ich sag mal, aus diesem Verletzung oder Belastung irgendwie aus der Kindheit auch etwas sehr, sehr Kraftvolles gemacht haben? Also du hast ja jetzt gerade schon so ein bisschen drauf gesprochen. Und wie kann man das schaffen? Braucht man da immer so diese Hilfe von außen?
Also, ich weiß es nicht, ob man immer Hilfe von außen braucht. Es kommt darauf an, glaube ich, in welcher Lebensphase man steckt. Wenn man sehr jung ist, dann ist man darauf angewiesen, ne? Also, Eltern sind ja unsere primären Bezugspersonen erstmal, ne? Die sind sozusagen unsere Menschenmacher erstmal. Und je nachdem, wie alt man ist, also ich glaube, wenn man erwachsen ist, hat man vielleicht die Möglichkeit, viel auch mit sich selbst auszumachen. Aber für mich entsteht Entwicklung immer in Beziehung. Ne? Ich bin ja auch Paartherapeutin und Verbindung zu anderen Menschen kann sehr heilsam sein. Oder ich erlebe es ganz oft, wenn da eine gute Verbindung stattfindet, dass einfach dass man durch Beziehung Heilung erfährt. Und alleine ist es schon ziemlich schwierig und anstrengend. Dinge zu bearbeiten. Und ich glaube, wenn man da jemanden an seiner Seite hat, egal wen, ob eine gute Freundin, ein Partner, aus welchen Kontexten auch immer es Personen gibt, Zugehörigkeit zu Vereinen, wir sind Menschen und soziale Wesen. Und ich glaube, das bringt uns auch weiter, wenn wir so gemeinschaftlich denken und uns nicht abkapseln, sondern uns eher dafür aufschließen und aufmachen, so Bündnisse zu schließen. Also zum Beispiel in Erziehungsberatung mit Müttern vornehmlich rate ich auch immer gerne zur Vernetzung, Unterstützungsnetzwerke sich aufzubauen, weil alleine ist es ganz schön anstrengend, manchmal das Leben zu bewerkstelligen, wenn man tatsächlich einen Rucksack mit eigenen Themen auch noch mit sich trägt. Und gemeinsam fühlt sich das oft ein bisschen einfacher an. Und man hat auch eine Reflexionsfläche, also eine Austauschfläche. Immer ganz wichtig. Also sich auszutauschen, zu kommunizieren und neue Erfahrungen zu sammeln. Manchmal muss man auch alte Erfahrungen mit neuen Erfahrungen überschreiben. Und ich finde es ja auch immer sehr interessant, tatsächlich da proaktiv was zu verändern und dem Gehirn noch ein bisschen Denksport anzubieten und dass es auch Bahnen gibt, die neu geebnet werden können im Gehirn. Man muss nicht immer die alten Verhaltensweisen wählen. Man darf auch sich in was Neuem üben, auch wenn es anstrengend ist. Neue Sachen sind immer anstrengend.
So ist das. Oh je, jetzt hast du echt so viele gute Sachen gesagt. Also genau, also unser Gehirn ist ja immer le also le lernfähig, bis wir sterben sozusagen. Also von daher kann man das auf jeden Fall immer versuchen, auch wenn es das nicht so gerne mag, weil Gewohnheit natürlich etwas sehr Komfortables ist, aber trotzdem ist es möglich, ne? Das ist eben die gute Nachricht auf jeden Fall, genau. Jetzt, wenn wir dann erwachsen sind und uns so ein bisschen emanzipieren, ne, vom Elternhaus und so, haben wir ja häufig trotzdem irgendwie so diese Verbindung, die immer wieder auch in unseren Alltag einspielt. Und ich habe das häufig auch in meiner Arbeit gesehen, dass es so schwer fällt, irgendwie so Grenzen auch gegenüber den eigenen Eltern zu setzen. Ne? Ich sag mal, ich sehe es ja immer, wenn Frauen mit Kindern zu mir kommen, ne, so rauten Bezug eben auch auf die eigene Elternschaft dann so. Warum fällt uns das gegenüber den Eltern so schwer, dann zu sagen, nee, pass auf, das ist jetzt hier meine Entscheidung, ich mache das jetzt so und sich da, dass man sich so schwer tut, damit das eigene zu vertreten da auch.
Also ich glaube, das hängt damit zusammen, dass man natürlich auch seinen Eltern nicht vom Kopf stoßen möchte, ne? Dass da eine gewisse Unsicherheit ist, möglicherweise seinen Eltern auch sagen zu können in dem Moment, ich habe mich für einen anderen Weg entschieden. Die Frage ist ja, ob man immer so krass Grenzen setzen muss. Ich habe das, als ich also frisch Mama geworden bin, tatsächlich hatte ich auch die einen oder anderen Stolpersteine so in der Erziehung. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es die jetzt nicht mehr so gibt. Ne? An einen oder anderen Stellen sind wir halt unterschiedlich. Und ich glaube, es geht darum, auch diese Unterschiede irgendwann im Laufe des Lebens zu akzeptieren. Es geht nicht um ein besser oder schlechter, sondern es geht darum zu gucken, bei sich zu bleiben und zu gucken, wie ist der eigene Weg, was passt zu mir. Und wenn die Erziehung, die man selbst genossen hat oder erfahren hat oder erleben musste, manchmal auch nicht passend ist und an den ein oder anderen Stellen nachgebessert wird, mit eigenen Vorstellungen und Werten, die man sich so angeeignet hat im Laufe des Lebens, dann hat das nichts mit einem besser oder schlechter zu tun, sondern mit einer Ich-Werdung, mit einem kongruenten Verhalten zu seinem Selbst. Und ich glaube, wenn wir zu uns selbst ehrlich sind, können wir auch ehrlich in der Kommunikation zu anderen werden. Und das ist sehr anstrengend, weil uns das nicht beigebracht worden ist. Ehrlich zu sein, authentisch zu sein, zu seinen eigenen Werten und Vorstellungen zu stehen. Ganz oft neigen wir dazu, je nachdem manchmal auch welches Geschlecht wir haben, gewissen Vorstellungen mehr entsprechen zu müssen oder zu wollen, weil wir auch gewissen Normen unterliegen und sich auch selbst diese Freiheit zu geben, zu sagen, warum mache ich das eigentlich? Warum gebe ich mir eigentlich nicht selbst die Freiheit, das selbst für mich entscheiden zu können? Das bedeutet nicht, dass ich das andere nicht wertschätze. Ich kann es wertschätzen und gleichzeitig mein eigenes machen. Es muss nicht in Konkurrenz stehen, sondern es darf was eigenes werden. Und da auch in so ein Selbstbewusstsein zu kommen, das braucht auch Zeit, wenn man junge Mutter ist oder vielleicht auch schon mehrere Jahre Mutter ist, braucht es ein bisschen Zeit auch mit dieser eigenen Ich-Werdung. Und das steht ja ganz oft, läuft das ja auch parallel. Man schließt ja nicht eins ab und dann kommt das nächste, sondern man purzelt ja ganz oft auch so in unterschiedliche Lebenszyklen rein und bekommt Lebensaufträge. Und es läuft ganz viel parallel. Und nur wenn man Mama geworden ist, ist das jetzt nicht gleichzusetzen, dass man schon in seiner Ich-Werdung alle Themen bearbeitet hat oder so festigt ist, dass man auch selbstbewusst seine eigenen Ideen nach außen tragen kann. Und da braucht es manchmal auch ein bisschen Hilfe von außen und den Austausch und die Kommunikation, ein gutes Netzwerk, immer wieder so ein Abgleichen von, wo stehe ich, was bin ich, wer möchte ich sein. Und ja, ich finde das total interessant, wenn wir an unserem Selbstwert arbeiten, dass wir auch gestärkter in der Kommunikation zu anderen werden.
Voll.
Und da auch ehrlicher werden und mit uns ruhiger werden. Es geht nicht um einen Kampf, den wir ausfechten müssen, sondern es geht eher zu gucken, können wir gut als Familie bei uns bleiben, wie kann ich als Mutter bei mir bleiben. Und zu meinen eigenen Erziehungsstilen, zu meinen eigenen Vorgehensweisen, wie kann ich dazu stehen?
Ja.
Und was stärkt mich? Was supportet mich? Wer ist an meiner Seite? Wer kann mir dabei hilfreich sein in diesem Prozess? Das ja, hat ja auch alles mit Wachstum zu tun. Und ja, du
Ja.
wolltest was sagen. Entschuldigung, ich
Nee,
rede die
alles
ganze
gut. Nee,
Zeit.
nee, nee, nee. Das ist total spannend. Ich habe immer so dieses Bild auch vor Augen, dass man sich so irgendwie so ein bisschen auch wie in sich zurückzieht, um mal zu gucken, was spüre ich, was brauche ich, was sind so meine Bedürfnisse, meine Werte und wie kann ich die sozusagen authentisch eben auch nach außen tragen. Aber erstmal kommt so dieses Ich. Schau mir an, was ich eigentlich will und was mir wichtig ist. Und dann ist es auch gar nicht so schwierig, das irgendwie zu kommunizieren, glaube ich. Also, beziehungsweise kann man das natürlich auch nochmal lernen, wie das gut geht, sicherlich. Aber im Endeffekt ist es so, ja, dieses stabile Fundament irgendwie in sich drin zu spüren. Und das finde ich total wertvoll, wenn man sich damit irgendwie auseinandersetzt und da so der Profi für das eigene Ich so ein bisschen wird. Ja.
Ja, und was ich tatsächlich als sehr hilfreich auch in der Kommunikation, also zu meinen Eltern erlebt habe, ist tatsächlich auch so auf gewisse Formulierungen zu achten, sich vielleicht auch mal mit der gewaltfreien Kommunikation auseinanderzusetzen. Weil das ist, habe ich als sehr stabilisierend für mich empfunden, weil das nimmt so den Brennstoff raus
Ja.
für mögliche Streitigkeiten bei sich zu bleiben. Also die gewaltfreie Kommunikation ist ja tatsächlich auch ein Modell, um erstmal bei sich zu gucken, was brauche ich, was spüre ich, welche Bedürfnisse habe ich und wie kann ich es dann formulieren, zu meinem Gegenüber. Und da, wenn ich bei mir bleibe, dann gehen wir raus aus dem Angriff oder an Zuschreibung oder Beschuldigung oder aus so einem Modus, wo man möglicherweise was beschwichtigen möchte. Also so kompensatorische Verhaltensweisen, sondern wenn man bei sich bleibt, ist es eine gute Möglichkeit, erstmal in den Dialog zu treten. So, da nochmal einen anderen Weg der Kommunikation miteinander zu öffnen.
Ja, finde ich einen super Ansatz. Also ich habe auch mal einen Kurs gemacht zum Thema gewaltfreie Kommunikation und ich fand das sehr, also ich finde diesen Begriff, der ist irgendwie so ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, aber die Idee dahinter ist auf jeden Fall sehr stark, dass man eben, wie du sagst, aus diesem Ich heraus spricht, ohne dass der andere sich damit irgendwie beschuldigt oder irgendwie abgewertet oder sowas fühlt, weil man einfach nur darüber spricht, was brauche ich, damit ich eben bestimmte Dinge machen kann. Und ja, so, ich glaube, das wäre eine bessere Welt, wenn viel mehr Menschen das irgendwie können könnten.
Ja, absolut. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich Expertin dafür bin, ne? Also ganz oft falle ich auch in irgendwelche Formulierungen rein oder stolper auch irgendwo drüber, wo ich so denke, ach Mensch, das hätte ich auch ein bisschen eleganter irgendwie lösen können jetzt oder angehen können. Aber tatsächlich ist das ja so ein lebenslanges Lernen, so sich so vorzunehmen, da was verändern zu wollen. Und ich erlebe das so gerade auch auf Paarebene immer als sehr hilfreich, diesen Ansatz der doch sehr ich-zentrierten Kommunikation und rauszukommen aus diesem Beschuldigen. Das ist nicht nur in Bezug auf Eltern oder Familie hilfreich, sondern so allgemein finde ich das doch irgendwie einen
Auch mit
schönen Ansatz.
Kindern.
Ja, total. Also, und da fängt es ja eigentlich schon an. Das ist ja die Saat, die wir sehen, was wir halt auch weitergeben. Und wenn wir dann tatsächlich nochmal versuchen, den Kreis jetzt zu schließen, wie man auch gewisse Verhaltensmuster in der Familie auch möglicherweise unterbrechen kann, ist es vielleicht auch da anzusetzen, bei den eigenen Kindern, zu gucken, wie möchte ich eigentlich, dass mein Kind groß wird. Was soll es erleben? Was darf es erleben? Was möchte ich ihm ermöglichen an anderen Verhaltens- und Kommunikationsmustern als die, die ich erfahren habe? Was habe ich im Laufe meines Lebens als hilfreich empfunden? Was darf mein Kind gerne in seinen Rucksack als Ressource mit sich tragen, um es denn anders zu machen?
Ja, voll schön. Ich würde gerne noch mal mit dir über das Thema Vergebung und Akzeptanz auch sprechen, gerade in Beziehung zu den Eltern, weil es kann ja schon auch passieren, dass es eben doch Verletzungen gab und häufig sitzen die dann eben auch tief und begleiten uns über viele Jahre, bis wir sie vielleicht irgendwann mal bewusst haben. Was denkst du, wie kann Vergebung gelingen, wenn man eben diese Wunden mit sich trägt gegenüber den Eltern? Hast du da etwas, was man machen kann? Also ich kenne nur aus meinem Umfeld, was ich so gelesen habe und so was, dieses Ho'oponopono, weiß nicht, ob du das kennst, dieses hawaiianische Vergebungsritual, was man so machen kann, was ich irgendwie ganz, ganz schön finde, aber vielleicht hast du da noch aus deiner Brille noch andere Ideen.
Magst du mal ganz kurz, ich bin total neugierig, magst du mal von diesem hawaiianischen Vergebungsritual erzählen?
Genau, das heißt Ho'oponopono. Und da stellt man sich, warte mal, ich gucke schnell mal nochmal nach, damit ich dir jetzt nichts. Ho'oponopono, warte. Genau, da macht man einfach, das heißt in Ordnung bringen. Und ist ein traditionelles Verfahren zur Versöhnung und Vergebung. Genau, und da stellt man sich eben bestimmte Fragen, beziehungsweise, macht das auch für sich allein. Also da braucht man auch niemanden dazu. Und das ist eben das Schöne. Da spricht man zum Beispiel auch irgendwie so, dass man um Vergebung bittet, aber auch verzeiht selbst. Also das sind so diese zwei Komponenten, genau. Ja.
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen was Individuelles, was man braucht, wie tief diese Wunde sitzt. Also was braucht es tatsächlich zur Heilung von dieser Wunde? Was ist hilfreich, um diesen Heilungsprozess voranzutreiben? Manchmal ist es hilfreich, nochmal reinzugehen in die Wunde, in dieses Erlebnis des Schmerzes überhaupt erstmal zu erkennen, wo liegt denn dieser Schmerz? Was bedeutet dieser Schmerz? Also wo kommt der her? Welcher Anteil wurde von mir verletzt? Was hätte mehr Schutz gebraucht?
Auch
Und
selber so liebevoll mit sich zu sein zu können, ne?
ja, und zu sehen, ein Teil von mir wurde da verletzt. Ich war sehr verletzlich und diese Verletzung auch ganz achtsam in sich zu tragen und die halt auch wirklich einer sehr großherzigen, mit einer großen Großherzigkeit, oh, jetzt habe ich voll den Sprachstolper, so in sich zu tragen, wie so ein Schatz auch, wo man hinguckt und das braucht wahrscheinlich mehrere Jahre, je nachdem, wie tief die Verletzung sitzt. Viele brauchen Gespräche, manche brauchen nochmal eine ganz klare Entschuldigung. Und da geht es nicht darum, einfach, es tut mir leid, ne? Also auch ein Entschuldigen hat ja eine gewisse Vorgehensweise. Also erst wenn sich derjenige gesehen fühlt, dass in seinem Schmerz kann möglicherweise auch dieses Verzeihen stattfinden, wenn der andere erkennt, was dieser Schmerz für einen persönlich wirklich bedeutet hat, wo wirklich die Verletzung liegt. Und ein Fehler, den man da machen kann, den ich immer wieder beobachte, ist, sich zu verteidigen, sich zu rechtfertigen. Weil dann verlässt du sozusagen den Blick auf die Person, die Verletzung erfahren hat, auf diesen Anteil, der verletzt worden ist. Dann fühlt man sich nicht gesehen. Und da muss ich dann auch immer zwischengehen, wenn ich mitbekomme, tatsächlich jemand versucht, sich zu rechtfertigen, zu verteidigen, weil da Entschuldigung, also in meiner Wahrnehmung, ne? Da bin ich dann immer so Anwältin für den Schmerz und für die Verletzung und kann da irgendwie total mitfühlen und denkt dann so, oh Gott, nein, möglicherweise.
Ist es so dieses, tut mir leid, aber du hast ja.
Ja, genau, so ungefähr.
Ja.
Also so dieses, ja, ich habe es doch nur gemacht, weil
Ja.
Okay, da steige ich schon wieder aus. Also
Ja.
da würde bei mir gar keine Entschuldigung ankommen.
Ja.
Klar, wenn man dann tatsächlich später in den Dialog geht, nachdem sich das vielleicht nach Verzeihen und Entschuldigen angefühlt hat, kann man vielleicht nochmal erfahren, welche Motivation dahinter gesteckt hat oder welche Beweggründe das gegeben hat. Vielleicht ist das dann auch nochmal hilfreich, um zu erfahren, wie es dazu gekommen ist. Aber jeder hat sein eigenes Tempo, um Schmerz zu verarbeiten. Und nur weil der eine um Entschuldigung bittet, und man bereit ist, sich darauf einzulassen, heißt das noch lange nicht, dass es sofort wieder gut ist. Ne? Also auch danach zu fragen, was braucht es für eine Wiedergutmachung? Also wie kann ich es wiedergutmachen? Wie kann ich dazu beitragen, dass es dir jetzt auch besser geht? Das wären zum Beispiel so Ansätze, als sehr hilfreich empfinden würde.
Ja. Und was ist, wenn die Person, die mich zum Beispiel verletzt hat, also der Elternteil dann jetzt, wenn wir jetzt beim Thema Eltern bleiben, nicht mehr für mich verfügbar ist, weil ich keinen Kontakt habe oder die Person vielleicht in der Zwischenzeit auch verstorben ist oder sowas? Das kann man ja auch für sich alleine, also es muss ja dieses Loslösen muss ja irgendwie gehen. Bist du da, würdest du da empfehlen, zum Beispiel so dieses Thema mit Briefen auch zu machen, dass man die Sachen irgendwie rauslässt und verschriftlicht?
Ja, oder manchmal ist es auch hilfreich, vielleicht auch unter Anleitung, sich den Elternteil hinzuimaginieren,
Mhm. Ja.
und nochmal in Kontakt zu treten mit dem Elternteil. Und auch das, was gesagt werden muss, ne, weil das tatsächlich noch so auf der Seele brennt und gesagt werden soll, um Heilung zu erfahren, dass es nochmal rauskommt. Das kann man tatsächlich auch gut in. Also das mache ich auch ganz oft so in der Praxis, den stellvertretenden Stuhl hinzustellen. Ich gehe auch manchmal so in Rollen rein, dass ein Gegenüber da ist und man nochmal in den Austausch geht. Weil, wie du es gesagt hast, ganz oft haben wir auch gar nicht den Zugriff mehr auf Menschen. Sie sind weggezogen, sie sind verstorben, sie haben sich entschieden, aus dem Kontakt zu gehen und trotzdem bleibt man mit dem Thema alleine. Und um für sich da einen Abschluss zu finden, ist es, oder weiterzukommen an gewissen Punkten, ist es ganz oft eine Möglichkeit, da nochmal jemanden sich zu holen und sich in so eine Imagination hineinzubewegen. Je nachdem, also wenn es ganz traumatische Erfahrungen sind, hängt das auch, also es hängt immer davon ab, wie groß der Schmerz ist, wo der herkommt, und ob man sich bereit dazu fühlt. Ja.
Ja, ist auch ein Prozess auf jeden Fall, kann ich mir vorstellen.
Ja.
Ja, dann lass uns doch noch jetzt ganz kurz noch auf die neue Generation, also unsere Kinder sozusagen,
Ja.
mal noch gucken, weil das ist ja sozusagen die Zukunft und ich bin immer ein Fan davon, auch so lösungsorientiert irgendwie voranzugehen und die Vergangenheit ist die Vergangenheit und klar haben wir vielleicht unsere Wunden und manchmal müssen die auch bearbeitet werden, aber wir wollen ja irgendwie nach vorne irgendwie gucken, beziehungsweise auch die Gegenwart genießen können. Das ist irgendwie so das, was ich auf jeden Fall mir jeden Tag vornehme, hier im Jetzt zu
Ja,
sein.
und also da muss ich ganz kurz reinhaken
Ja.
und auch, also, oder ergänzen,
Ja.
weil du ja auch meintest, um nach vorne zu blicken und sich halt auch mit dem, was man erfahren hat, so als Ganzheit zu betrachten,
Ja.
ne? So vollständig in diesem nach vorne blicken, tatsächlich auch sich so in diese Akzeptanz kommen, das, was man erfahren hat, auch mitnehmen zu können. So nicht nur hintereinlassen, sondern zu akzeptieren und anzunehmen, das ist ein Teil meiner Geschichte und das ist ein Teil meines Selbst, meiner Identität. Ich
Ja.
glaube, das ist immer wichtig, das so zu integrieren.
Ja, total. Also genau, dass man irgendwie das, was du auch vorhin gesagt hast, ne, versucht, diese alten Muster, die man selber nicht so toll fand, nicht weiterzugeben, sondern mit den eigenen Kindern auch einen neuen Weg versucht zu beschreiten. Ja, genau. Hast du da vielleicht noch zusammenfassend irgendwie so Tipps, wie einem das gelingen kann, irgendwie für die eigene Familie neue Wege auch zu gehen, wenn die alten, die man selber erlebt hat, irgendwie ein negativ geprägt haben, sage ich jetzt nächstes Mal so.
Oh, das finde ich tatsächlich recht schwer zu beantworten. Ich glaube einfach, das geht viel über Selbstreflexion. Wer möchte ich als Mutter sein? Was habe ich so für Werte? Also ich spreche jetzt so aus der Mutterrolle. Das
Ja.
ist natürlich, wer möchte ich als primäre Bezugsperson sein? Ne? Das können ja auch andere Eltern sein. Ne? Wer möchte ich als Elternteil sein? Was ist mir wichtig? Und interessant finde ich, wenn man mit den Kindern so auf Augenhöhe kommuniziert, dass dieses ja auch diese Wertschätzung auch mitbekommen. Und mein Sohn zum Beispiel mir das relativ deutlich schon mitteilt, an welchen Stellen er vielleicht gewisse Dinge gut oder nicht gut findet und man in den Austausch geht. Also es gibt verhandelbare Sachen, es gibt nicht verhandelbare Sachen. Und ich finde es total spannend, also meine Elternschaft zu betrachten und die Elternschaft, die ich vorgelebt bekommen habe durch meine Eltern, weil es doch an manchen Punkten sehr unterschiedlich ist und trotzdem an manchen Punkten doch sehr ähnlich, weil man ja dann auch gewisse Werte mitbekommt. Und ich finde es auch nochmal spannend, meine Eltern in der Großelternrolle zu sehen. Und dass sie auch noch mal die Erfahrung machen dürfen, das, was sie vielleicht in ihrer Elternschaft hätten anders machen wollen, aber es nicht konnten, aber so retrospektiv es gerne wollten,
Ja.
jetzt noch mal auch eine andere Erfahrung zu sammeln. Und das finde ich total spannend. Also, und ich nehme mich da auch total raus, dass ich Dinge total gut mache. Also,
Ja.
dass es unzählige Sachen geben, die bestimmt ganz viel Kuckelure. Ich versuche immer mit dem Herz dabei zu sein und ich hoffe, dass mein Sohn das spürt.
Das wird
Und
er.
ja.
Ja, schön. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Lena, für diese tollen Einblicke und dass du
Danke
uns die
für.
Möglichkeit gezeigt hast, dass wir unsere Geschichte auch bewusst schreiben können, dass wir mutig sein dürfen, dass wir selbstbestimmt sein dürfen, dass wir nach vorne schauen können und mit einem klaren Blick sozusagen. Und genau, deswegen vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
Ja, ich danke dir, Selina. Und jetzt kommt auch die Sonne hier durch mein Küchenfenster. Und das trifft tatsächlich auch meine Gemütslage. Ich fühle mich sehr erhellt durch das Gespräch. Und die Sonne, die macht das jetzt noch perfekt. Vielen Dank.
Dankeschön, liebe Lena.
Vielen Dank für deine warmherzigen Fragen und auch für deinen Blick und deine Offenheit auf dich und auch auf deine Zuhörerinnen.
Danke. Das war das Interview mit der wunderbaren Lena Wiese. Vielleicht magst du dir auch unser erstes Interview nochmal anhören. Da sprechen wir über die Paartherapie, die mein Mann und ich bei Lena damals gemacht haben und warum wir überhaupt zu ihr gegangen sind und was das Ganze nachher auch gebracht hat. Ja, ich hoffe, dass du dir wieder etwas mitnehmen konntest aus diesem Gespräch. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich wahnsinnig über eine kleine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Damit hilfst du mir sehr und damit hilfst du auch anderen Frauen, die vielleicht von diesem Podcast profitieren könnten. Dann wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Tag, wann auch immer du das dir hörst. Ich hoffe, dir geht's richtig gut und ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin, deine Selina und nicht vergessen, vertrau dir selbst.